Liebe Freunde, ein zerstreuter Professor ist umgezogen. Und wie so ein zerstreuter Professor nun mal ist, vergisst er immer wieder die Adresse seiner neuen Wohnung. Nach der Vorlesung geht er gedankenverloren nach Hause, mit irgendeinem philosophischen Problem beschäftigt und dann steht er wieder genau vor seiner alten Wohnung. Nun hat er also eine liebe Frau, die hat ihm einen Zettel geschrieben: Lieber Gerhard, du wohnst jetzt nicht mehr in der Talstraße, du wohnst in der Gartenstraße 24. Du steigst in Buslinie 3, 5 Stationen und dann bist du zu Hause. Na, und was macht so ein Professor, so ein Zerstreuter? Er lässt natürlich den Zettel zu Hause liegen. Und so geht er eines Tages wieder von der Vorlesung nach Hause, wieder mit einem philosophischen Problem beschäftigt und landet genau vor seiner alten Wohnung. Und da sieht er auf der Treppe einen kleinen Jungen sitzen und sagt er: Du Kleiner, komm doch mal her. Hier hat doch mal so ein alter Professor gewohnt. Weißt du vielleicht, wo der hingezogen ist? Und da sagt der Junge: Papi, komm nach Hause, die Mami wartet mit dem Mittagessen. Unsere ganze Welt ist voller Leute, die die Orientierung verloren haben. Die einfach nicht mehr wissen, wo sie zu Hause sind oder wie sie nach Hause kommen könnten. Wenn ich hier zu euch rede, dann bin ich nicht der Doktor Allwissend, der für jedes Problem eine Lösung hat. Meine Rolle ist ganz bescheiden die Rolle des kleinen Jungen aus dieser Geschichte. Ich weiß, wo unser Zuhause ist, nämlich bei unserem Vater im Himmel, bei Gott. Und ich weiß, wie der Weg dahin geht und heißt, nämlich Jesus Christus, der von sich gesagt hat: Ich bin der Weg. Und keiner kommt zum Vater außer durch mich. Stellt euch vor, ein alter Herr, der beschließt, seine Kinder zu besuchen. Der zieht sich an, steigt in die Straßenbahn und als er an der Zentralhaltestelle aussteigt, da weiß er plötzlich nicht mehr, wo er eigentlich hin wollte. Totale Mattscheibe. Er steht eine Weile ratlos rum. Schließlich fällt ihm wenigstens noch ein, wo er herkommt. Er geht in die nächste Telefonkabine und fragt zu Hause an, ob die ihm bitteschön mal sagen könnten, wo er eigentlich hin wollte. Sowas kommt vor, wenn der Mensch alt wird. Und da konnte der alte Herr noch von Glück reden, dass er wenigstens noch wusste, wo er herkam. Ist ja durchaus möglich, dass er das eines Tages auch noch vergisst und überhaupt nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. Wir kennen das Problem ja. Altersverkalkung nennt man sowas. Darüber braucht man sich gar nicht zu amüsieren. Erstens wisst ihr ja gar nicht, wie alt ihr mal werdet. Man möchte ja manchen jungen Menschen heutzutage wünschen, dass sie wenigstens so alt werden, wie sie jetzt schon aussehen. Na und zweitens: Wisst ihr eigentlich so genau, woher ihr kommt und wer ihr seid und wohin ihr wollt? Über diese drei Grundfragen des Menschseins, woher, wohin, was ist der Mensch? Da besteht heute eine große Unsicherheit. Der Mensch im stattlichen Alter von zigtausend Jahren hat die Orientierung verloren. Die große Unsicherheit, die entstand besonders durch drei Männer. Der erste hieß Kopernikus. Der hat behauptet, die Erde, das ist nicht der Mittelpunkt der Welt, sondern das ist ein erkalteter Planet, der im Weltall unter ferner Liefen geführt wird. Der Mensch ist ein Stäubchen auf einem Staubkorn. Damit wurde der Mensch zu einem bedeutungslosen Wesen. Der zweite Hammer, der war Darwin. Der hat behauptet, die Vorfahren des Menschen waren Tiere. Und damit wurde der Mensch zu einem würdelosen Wesen. Und der dritte Hammer, das war Sigmund Freud. Der hat behauptet, der Mensch, der wird von unbewussten Trieben gesteuert. Und damit wurde der Mensch zu einem verantwortungslosen Wesen. Diese Erkenntnisse, die sind ja nicht völlig falsch. Im Gegenteil, die von dem Kopernikus, die ist ja vollkommen richtig. Aber die Folgen dieser drei Erkenntnisse, die waren katastrophal. Der Philosoph Alexander Mitscherlich, der hat sie die drei Kränkungen des Menschen genannt. Und im Besitz dieser drei Erkenntnisse, da hat der Mensch erstmal sich so richtig ausgetobt, in zwei Weltkriegen unvorstellbare Verbrechen begangen. Und der ganze Ekel über die Unmenschlichkeit des Menschen, der liegt in dem Wort von Gottfried Benn: Die Krone der Schöpfung, der Mensch, das Schwein. Heutzutage werden in jeder Minute ungefähr 1 Million Dollar für Waffenproduktion ausgegeben. Täglich sterben 10.000 oder 20.000 Menschen an den Folgen des Hungers. Fast die Hälfte aller Wissenschaftler arbeitet für die Rüstungsindustrie. Die Frage wird immer eindringlicher: Was ist denn der Mensch eigentlich? Ist er die Krone der Schöpfung oder ein Schwein? Gleicht er einem Gott oder gleicht er einem Tier? Und es geht uns heute so wie dem alten Mann an der Zentralhaltestelle, der hilflos dasteht zwischen ankommenden und abfahrenden Zügen und nicht weiß, wo es lang geht. Nicht weiß, wo er einsteigen soll. Der nicht weiß, ob die ihn an ein Ziel bringen. So stehen wir da zwischen lauter aus der Geschichte herkommenden Linien, die irgendwo hingehen. Auf der einen Linie steht A dran wie Aberglaube, an der nächsten B wie Buddhismus, an der nächsten C wie Christentum, an der nächsten I wie Islam, W wie Wissenschaft und so weiter. Und wir stehen da und fragen uns, wissen die alle so genau Bescheid? Wem kann man sich anvertrauen? Bei wem können wir einsteigen? Wer bringt uns nach Hause? Und in diesem Dilemma, da wünschen wir uns, dass es genau wie an der Zentralhaltestelle eine Telefonkabine gäbe, wo wir reingehen könnten, das Telefonbuch aufschlagen und mal nachfragen, woher wir kommen, wohin wir gehen und wer wir sind. Freunde, wir befinden uns seit einiger Zeit bereits in dieser Kabine drin. Ich habe das Buch aufgeschlagen, das Buch der Wahrheit, die Bibel. Und da steht im ersten Buch Mose, im Kapitel 1, Vers 27. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Und dieser Satz ist die Antwort auf die drei Grundfragen des Menschseins. Woher, wohin, was ist der Mensch? Viele von euch kennen diesen Satz wahrscheinlich aus der Schule, aber in seiner umgedrehten Form. Nämlich: Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Das ist die Grundthese der marxistischen Religionsphilosophie und des Atheismus. Und diese These hat der Marxismus von dem Religionsphilosophen Feuerbach übernommen. Und über diesen Menschen habe ich ein Vierteljahr lang meines Lebens nachgedacht. Ich hatte meine Examensarbeit über den geschrieben. Der Feuerbach hat behauptet, Gott gibt es gar nicht. Der existiert nicht. Sondern der ist eine Projektion des Menschen. Ein Fantasieprodukt, das sich der Mensch nach eigenen Vorstellungen geschaffen hat. Und daher seine Grundthese, die er auch auf seinen Grabstein meißeln ließ: Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Der Feuerbach, der hat also ein Wort aus der Bibel genommen, ein Wort Gottes, und hat es umgedreht. Nun heißt aber in der Bibel, derjenige, der das Wort Gottes ihm im Mund herumdreht, der es verdreht, der es ins Gegenteil verdreht, der heißt in der Bibel der Durcheinanderbringer, der Diabolos, also der Teufel. Und wenn der Feuerbach ein Wort Gottes ins Gegenteil verkehrt, da können wir das nicht als so einen Philosophen-Gag betrachten, sondern als eine Lästerung des Heiligen Geistes, durch dessen Inspiration die Bibel geschrieben ist. Die Bibel sagt, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Und der Unglaube sagt, der Mensch schuf Gott zu seinem Bilde. Einen schärferen Gegensatz gibt es ja gar nicht. Und klarer kann man den Unterschied zwischen Glaube und Unglaube überhaupt nicht definieren. Der Mensch schuf Gott. Das ist die größte Herausforderung, die der Unglaube uns zu bieten hat. Denn damit wird ja die Unabhängigkeit des Menschen behauptet. Der große russische Dichter Dostojewski, der hat sich in seinem Roman mit diesem Thema beschäftigt. Und er hat gesagt, wenn es Gott nicht gibt, dann ist alles erlaubt. Und die Wahrheit dieses Satzes, die haben wir ja in den zwei Weltkriegen bitter erleben müssen. Gott schuf den Menschen. Das ist die größte Herausforderung, die wir Christen den Ungläubigen zu bieten haben. Denn damit wird die Abhängigkeit des Menschen behauptet. Und genau das wollen viele Menschen nicht hören. Zum Beispiel die Erfinder der Gender-Ideologie, Die sagen, jeder Mensch kann sein Geschlecht selber bestimmen, ob er Mann oder Frau ist. Aber die Bibel sagt, Gott schuf den Menschen als Mann und als Frau. Gott schuf den Menschen, das heißt, dass du lebst und wie lange du lebst, das hängt nicht von dir ab, sondern das hängt ab von Gott. Ihm verdankst du dein Leben schon im rein biologischen Sinne. Natürlich ist mir bekannt, dass die Eltern da eine gewisse Rolle mitspielen, aber die können ja das Leben nicht schenken, sie können es nicht pflanzen, sie können das Leben nur fortpflanzen. Da gibt es ja Menschen, die sind von ihren Eltern gar nicht gewollt. Die sind bereits vor ihrer Geburt von den Eltern schon abgelehnt worden. Und die können froh sein, dass sie wenigstens nicht abgetrieben worden sind, wenn sie zur Welt kommen. Und solche ungewollten und ungeliebten Kinder, die gibt es massenweise. Und es ist schwer, ein ungewolltes Kind sein zu müssen. Wer kann überhaupt von uns mit absoluter Sicherheit sagen, dass seine Eltern ihn gewollt haben? Hier in der Bibel, da wird uns gesagt, Gott hat uns gewollt. Wir sind Gottes Wunschkinder. Gott will, dass es mich und dich gibt. Wir sind da, weil Gott uns wollte. Vielleicht sitzt einer unter euch, der am liebsten gar nicht geboren wäre, den sein Leben so anwidert, dass es am liebsten beenden möchte. Ich möchte dich an ein Lied erinnern, was wir als Christen immer singen. Da heißt es, wenn du denkst, dein Leben hat keinen Sinn, ist das einfach nicht wahr, mein Lieber. Gott hat dir es gegeben und deshalb hat es auch Sinn. Und von diesem Sinn redet nun der zweite Teil unseres Bibelverses. Bis jetzt habe ich geredet über die Worte, Gott schuf den Menschen. Jetzt will ich reden über die Worte, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Ich vermute, du hast zu Hause einen Spiegel. Der Spiegel an sich, beziehungsweise an der Wand, ist ein rein materielles Gebilde. Irgendeiner hat ihn gemacht und jetzt hängt er bei dir an der Wand. Ich vermute ferner, dass du heute schon einen Blick in den Spiegel reingeworfen hast. Und was du da gesehen hast, das war dein Spiegelbild, dein Ebenbild. Ich vermute außerdem, dass du außerdem noch andere Spiegel hast, verschiedene Größen, Formen, Rahmen aus Holz oder aus Gold. So verschieden und so zahlreich die Spiegel sein mögen, die du hast. Jeder Spiegel, in den du reinsiehst, der zeigt dein Ebenbild. Aber eben nur, solange du reinsiehst. Im Moment tut er mir gerade so ein bisschen leid, dein Spiegel. Wenn ich mir vorstelle, wie der jetzt so rumhängt, in deiner leeren Bude, muss ziemlich langweilig sein für den. Der muss sich gerade so blöde vorkommen. Nutzlos. Gar keiner da, der in den reinguckt. Ein Spiegel, in den keiner reinguckt, der ist sinnlos. Der hängt zwar da, aber er hat sozusagen kein Leben. Und nur in dem Moment, wo einer in dieses materielle Gebilde reinsieht, also wenn der Spiegel zum Träger eines Ebenbildes wird, da erfüllt er seinen Sinn, da wird er mit Leben erfüllt. Jetzt wollen wir diesen Vergleich mal auf uns Menschen übertragen. Die Menschen, die sind nach Form und Größe und Aussehen sehr verschieden, es gibt runde und eckige, auch der Rahmen ist verschieden, einer hat einen ärmlichen Rahmen, einer hat einen goldenen Hintergrund. Jedenfalls darin sind alle Menschen gleich, ist der Mensch zunächst einmal ein materielles Gebilde. Ich habe eine Zusammenstellung gelesen über die chemische Zusammensetzung des Menschen, lese ich euch mal vor. Der Mensch besteht zu 65% aus Sauerstoff, 18% Kohlenstoff, 10% Wasserstoff, 3% Stickstoff, dann kommen noch ein bisschen Calcium, Chlor, Phosphor, Kalium und so weiter und so fort. Also, wenn du die Chemikalien verkaufen würdest, so zusammengerechnet, kriegst du vielleicht 20 Euro dafür. Ich habe auch eine Liste jetzt bekommen von Preisen, von Innereien des Menschen, von Knochen und so, die in der Ukraine verkauft werden, Toten, Überreste. Also, Ein Gehörknöchelchen kriegst du schon für 1,50 €, aber ein Oberarmknochen, der kostet dann 42 € und so weiter. Oberschenkelknopf, der ist 32 €. Also man kann den Menschen berechnen, irgendwelche Preise dafür einsetzen, aber seinen Sinn, den kriegt der Mensch nur dadurch, dass Gott ihn ansieht. Dass es zwischen ihm und Gott einen Sichtkontakt gibt, eine Beziehung. Eben, dass er Gottes Ebenbild ist. Freilich, du kannst auch ohne Gott rumhängen. Gott hat dich zwar gemacht, aber du machst dir nichts aus ihm. Du hast die Freiheit, und damit unterscheidest du dich von dem Glasspiegel, du hast die Freiheit, Gott den Einblick in dein Leben zu verwehren. Du kannst ohne Gott leben. Aber dann bleibst du eben leer, unerfüllt. Und erst wenn du Gott bei dir reinsehen lässt, da siehst du auch den Sinn deines Lebens. Also wenn du zum Beispiel eine Kuh wärst, wäre das viel einfacher. Keine Kuh fragt nach dem Sinn des Lebens. Die Kuh steht einfach da und frisst und damit passt da. Eine Kuh, die kann auch nie den Sinn ihres Lebens verfehlen. Ich habe noch nie von einer Unkuh gehört, aber schon von Unmenschen. Denn der Mensch ist das einzige Wesen, das an seiner Bestimmung vorbeileben kann, zum Unmenschen werden kann. Früher in der Restreklame, vielleicht erinnert ihr euch, da wurde immer angepriesen, Milch von glücklichen Kühen. Kühe sind weder glücklich noch unglücklich, die sind. Und das genügt denen. Der Mensch ist das einzige Wesen, dem es nicht genügt, einfach nur da zu sein. Er will nicht nur da sein, er fragt nach dem Sinn des Daseins. Er ist das einzige Wesen, der mit dem, was er lebt, unzufrieden ist. Du brauchst bloß 2 Seiten in der Bibel weiterzulesen. Da wird beschrieben, wie der Mensch nicht mehr damit zufrieden ist, Gottes Ebenbild zu sein. Er will Gott nicht nur ebenbildlich, er will ihm ebenbürtig sein. Er will nicht mehr Spiegel in Gottes Hand sein, sondern er will selber Gott sein, sein Leben selber in die Hand nehmen. Und bei dem Versuch zu sein wie Gott, ist der Mensch, das Ebenbild Gottes, aus Gottes schützender Hand ausgefallen. Das nennt man den Sündenfall. Seitdem haben wir alle einen Knacks weg. Du weißt doch, was passiert, wenn ein Spiegel runterfliegt. Der zerbricht, kriegt Sprünge, dreckig, geht kaputt. Durch jedes Menschenleben geht so ein Sprung. Das ist die Erbsünde. Und auf jedem Menschenleben, da sammeln sich ein Haufen Tatsünden an. Da liegt ein Haufen Dreck. Dreckige Witze, schmutzige Fantasie, schmierige Kompromisse, klebrige Angewohnheiten. Und unter dieser Dreckschicht, da ist dann von Gottes Ebenbild manchmal nicht mehr viel zu sehen. Es gibt Menschen, die sind so kaputt, dass man bezweifelt, ob das überhaupt noch Menschen sind. Es gibt aus der Nazizeit so eine Geschichte. Ein Gestapo-Beamter, der ist gerade mal gut gelaunt, der verhört einen Häftling und sagt, also eins meiner Augen ist aus Glas. Wenn Sie rauskriegen, welches lasse ich Sie heute laufen? Da guckt der Häftling ihn an und sagt, Ihr linkes Auge ist aus Glas. Richtig, sagt er, wie haben Sie das rausgekriegt? Da antwortet der Häftling, das blickte so menschlich. Aber es gibt nicht nur Menschen, bei denen die künstlichen Prothesen das einzig Menschliche noch sind und die, über die wir erschrecken, weil sie so brutal und zynisch und terroristisch sind. Sondern wenn du mal in ein Heim kommst, wo hirngeschädigte Menschen, vor allem Kinder, drin leben, da kannst du welche sehen, die sind in den Betten angeschnallt. Riesige Wasserköpfe, dünne Beine, lallen, sabbern. Da packt dich das Grauen und da fragst du dich, ist das da in dem Bett wirklich noch ein Mensch? Und unweigerlich entsteht in deinem Hinterkopf, Die Frage, wozu lässt man sowas überhaupt noch leben? Wäre es nicht besser? Du wagst es nicht, den Gedanken zu Ende zu denken. Dass man solche zerstörten Wesen leben lässt, dass die Kirche sie pflegt und dass die Kirche sich in der Nazizeit zum Beispiel geweigert hat, die dem Tode auszuliefern. Das hängt mit unserer Bibelstelle zusammen. Nicht alleine mit der Bibelstelle, du sollst nicht töten. Nein, mit unserer Bibelstelle. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Das gilt nämlich für den armseligsten Kranken, für den schlimmsten Feind, für den größten Verbrecher. Und das gilt übrigens auch für dich. Die Gott-Ebenbildlichkeit, das ist nicht eine Eigenschaft, die du hast, sondern der Professor Thielicker hat mal gesagt, das ist eine Außenschaft. Die ist nämlich das Bild, das Gott von dir hat. Gott hat ein Bild von dir. Deine Gott-Ebenbildlichkeit, die kann bis zur Unkenntlichkeit zerstört werden. Aber du kannst sie nie verlieren. Auch wenn die anderen in dir nur einen Verbrecher, einen Idioten, ein überflüssiges Glied der Gesellschaft sehen, Gott sieht in dir immer sein Geschöpf. Und das macht deinen einzigartigen Wert aus. Wenn der Wert des Menschen nur noch danach berechnet wird, was er der Gesellschaft nützt, da sieht es schlecht aus für die Kaputten und für die Kranken. Aber die Würde des Menschen und der Wert deines Lebens, der hängt nicht von dem Bild ab, was irgendwelche anderen Leute von dir haben, sondern von dem Bild, was Gott von dir hat. In der Bibel steht die Geschichte von einem jungen Mann, der dieses Bild ablehnt. Dieser junge Mann, der weigert sich immer nur, das Abbild seines Vaters sein zu müssen. Der will er selber sein. Der will vom Vater unabhängig sein. Der will sich sein eigenes Image schaffen. Und da trennt er sich vom Vater, rennt in sein Unglück, zerstört sein Leben durch Sex und durch Saufen. Und am Schluss, da sinkt er noch unter das menschliche Niveau auf die Stufe eines Tieres. Er muss sich verdingen als Schweinehirt und er muss aus dem gleichen Trog fressen wie die Schweine. Die Krone der Schöpfung, der Mensch, das Schwein. Und wie er so auf seinem Misthaufen sitzt, da erinnert er sich an seinen Vater. Er hatte ja mal so etwas wie ein Zuhause. Und da wurde beim Essen nicht so gegrunzt. Und da war nicht so ein Dreck und Gestank. Da herrschte eine Verordnung, links die Gabel, rechts das Messer. Die Ordnung, über die sich als junger Kerl lustig gemacht hatte. Da gab es aber gutes Essen. Da herrschte Ordnung, da war es einfach schön. Und er sagt sich, wie konnte ich nur so blöd sein, mich von meinem Vater zu trennen? Und da packt ihn eine brennende Sehnsucht nach dem Vaterhaus. Und er beschließt, ich gehe wieder heim. Ich gehe wieder heim. Ich will, sagt der junge Mann am Schweinetrog, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und das ist der entscheidende Moment der Umkehr, der Bekehrung. Ich will mich aufmachen. Und es macht ihm nichts aus, dass sein bisheriger Boss flucht, weil er einen Mitarbeiter verliert. Und dass die Schweine blöde grunzen, als er ihren Saustall verlässt. Der haut seine Mistgabel in die Ecke und geht nach Hause. Bekehrung heißt, du gehst einfach nach Hause. Und wenn du dich bekehrst, dann wird der bisherige Boss deines Lebens, der Teufel, auch verrückt spielen. Und erst recht deine Kumpels, die werden vielleicht blöde Bemerkungen machen, versuchen dich zurückzuhalten. Wenn du willst, wenn du wirklich willst, dann kann dich nichts und niemand zurückhalten. Als der junge Mann am Schweinetrog diesen Entschluss gefasst hat, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, da gibt es für den kein Halten mehr und kein Widerstand. Für den gibt es nur noch eins, ich kann wieder heim, ich kann wieder heim. Und ich denke mir, wie der so nach gelaufen ist, wie er das immer vor sich her gesagt hat, ich gehe jetzt nach Hause, ich gehe jetzt nach Hause. Obwohl er ja gar nicht wusste, wie der Vater ihn empfängt. Und in diesem Zustand, in dem er sich befindet, kehrt er jetzt zu seinem Vater zurück, stinkend und zerlumpt verludert, durch Narben und Schmutz und Sünde das ganze Gesicht verdeckt und entstellt und bis zur Unkenntlichkeit. Keiner erkennt ihn, wie er so auf den Hof des Vaters geschlichen kommt. Aber der Vater erkennt ihn. Er sieht durch alle Schichten von Schmutz hindurch, hinter diesem verdreckten Gesicht, dieses armseligen Bettlers, das Gesicht seines Kindes. Er hatte sich von ihm ein Bild bewahrt. Und der Vater, der steht schon an der Türe und sieht seinen Sohn von ferne kommen, läuft ihm entgegen und breitet die Arme aus und nimmt ihn in die Arme und küsst ihn. Ich habe mal in einem Zelt gepredigt und da war hinter mir an der Wand so ein großes Bild gemalt, nämlich da war genau diese Szene geschildert, wie der Vater den heimgekehrten Sohn umarmt. Also war furchtbarer Kitsch, aber es war so richtig schön. Und nun passierte Folgendes. Jeden Tag, wenn wir so zum Soundcheck reinkamen in das Zelt um 5 Uhr rum, da kam auch ein Mann mit rein und setzte sich auf die erste Reihe. Der hatte so ein paar Plastikbeuteln, seinen gesamten Besitz, den er mit sich rumschleppte. War so eins von den armen Schweinen, der rausgekippt war aus dem Vergnügungskarussell, der ganz unten gelandet war. Ich weiß nicht, wann der das letzte Mal eine Dusche gesehen hatte. Der roch furchtbar. Um den rum hatte keiner richtig Lust, sich hinzusetzen. So. Und als wir am Schluss aufriefen, zur Bekehrung nach vorne zu kommen, wer das möchte, zum Kreuz und ein Gebet zu sprechen, da stand der auf und kam nach vorn. Und ich dachte mir, was wird jetzt der Mitarbeiter machen? Weil wir das immer so ausmachen, dass ein Mitarbeiter sich dann zu solchen Menschen stellt und mit denen dann beten und reden muss. Und da sah ich live die gleiche Szene, die hinter mir gemalt war, sah ich live mit meinen Augen vor mir. Der Mitarbeiter hatte weiter nichts gemacht, als diesen Bettler in seine Arme genommen. Und da umarmten sich nun vor meinen Augen diese zwei Männer. Und dem Bettler liefen die Tränen ins Gesicht runter. Der hat vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben erlebt, durch diese Berührung, was das heißt, angenommen zu werden. Weißt du, das ist egal, wie viel Schmutz und Dreck sich von Sünde in deinem Leben angesammelt hat und wie sehr du durch deine eigene oder durch fremde Schuld entstellt bist. Das ist egal, was sich die Leute für ein Bild von dir machen oder was du selber für ein schlechtes Bild von dir hast. Wichtig ist, welches Bild Gott von dir hat. Und er sieht in dir sein Kind. Der hat dich ja geschaffen. Der hat dich ja lieb. Der hat ja einen Plan für dich. Und falls du ihm davongelaufen bist und dabei reingeflogen bist, na dann komm doch wieder. Wir haben in unseren Jugendgottesdiensten immer ein Lied gesungen. Da heißt es, du bist Gottes Wunschkind. Schön, dass es dich gibt. Herrlich, wie der Herr dich über alles liebt und so weiter. Und da war ein junges Mädchen mit dabei und die hat sich den Liedzettel mitgenommen und die hat dann, als die Wende kam, gedacht, sie macht das große Geld im Westen, ist nach dem Westen abgehauen, aber das große Geld, das kam nicht so schnell. Sie hat erstmal als Prostituierte gearbeitet. Jeden Abend, wenn sie von diesem misslichen Dienst nach Hause kam, da hat sie aus ihrer Tasche den Zettel rausgenommen. Und hat ihn gelesen. Gott ist kein Gedanke, Gott ist kein Prinzip, Gott ist ja dein Vater. Vater hat dich lieb. Du bist Gottes Wunschkind. Schön, dass es dich gibt. Herrlich, wie der Herr dich über alles liebt. Du bist Gottes Liebe auf den ersten Blick. Er hält dir die Treue. Was hält dich zurück? Du bist Gottes Perle. Er verliert dich nicht. Er sorgt für dein Leben, dass es nicht zerbricht. Das hat die immer wieder gelesen. Und hat sich gesagt, wenn das stimmt, wenn das wahr ist, dass ich in meinem Drecksleben in Gottes Augen eine Perle bin, wenn das stimmt, dann komme ich auch hier raus. Und dann hat er sie gesehen am Frankfurter Hauptbahnhof, da liefen so junge Leute rum mit riesengroßen Kreuz, was sie da rumschleppten, haben von Jesus erzählt. Und denen hat sie sich angeschlossen und die haben ihr geholfen, aus dem Dreck, in den sie reingetreten war, wieder rauszukommen. Weißt du, verdreckte Spiegel, die kann man doch reinigen. Gegen jeden Spezialdreck gibt es heutzutage ein Spezialmittel. Gegen den Dreck, der auf deinem Leben liegt, gegen die Sünde, da gibt es auch ein Spezialmittel. Und das ist, so sagt die Bibel, das Blut von Jesus Christus, das macht uns rein von aller unserer Sünde. Mich hat mal einer ironisch gefragt und hat gesagt, Herr Lehmann, können Sie auch so gut Waschmittel verkaufen? Da habe ich gesagt, na klar, ich bin Waschmittelverkäufer. Das Waschmittel, das ich verkaufe, ist kostenlos. Es ist das einzige Waschmittel der Welt, das es gegen den Dreck der Sünde gibt. Seine Farbe ist rot, sein Firmenzeichen ist das Kreuz, sein Produzent ist Jesus. Der Werbeslogan der Bibel für dieses Waschmittel heißt, das Blut von Jesus Christus macht uns frei von aller Sünde. Lass dir von Jesus deine Sünden abwaschen, vergeben. Und dann gehörst du zu denen, von denen die Bibel sagt, nun aber spiegelt sich bei uns allen die Herrlichkeit des Herrn in unserem aufgedeckten Angesicht und wir werden verwandelt in sein Bild. Durch Jesus kannst du wieder ein reines Ebenbild Gottes werden. Ohne Jesus, da bist und bleibst du verloren. Du musst ja nochmal nach deinem Tod vor Gott über dein Leben Rechenschaft ablegen. Genauso wie ich. Ich will dir jetzt zum Schluss mal sagen, wie das sein wird im jüngsten Gericht. Was sich da abspielen wird, da werde ich vor Gott stehen und er wird zu mir sagen, Theo Lehmann, ich habe dich als einen reinen Spiegel in diese Welt gestellt und genauso fordere ich dich jetzt wieder zurück. Und du kommst als ein kaputter Spiegel, von Sünde verdreckter Scherben wieder. Was soll ich mit dir machen, wird Gott sagen. Meinst du, ich tapeziere meine Ewigkeit mit zerbrochenen Spiegeln? Zerbrochene Spiegel, die gehören nicht an die Wand, die gehören in den Abfall. Und zerbrochene Ebenbilder Gottes, die gehören nicht ins Reich Gottes, die fliegen in den Abfall, in den Abgrund, in die Verdammnis. So wird Gott mit mir reden. Und ich werde ihm mit keinem Wort widersprechen können. Und dann wird Gott seine Hand heben, um mich aus seinem Reich rauszuweisen. Und in diesem Augenblick, wo er sein gerechtes Verdammungsurteil sprechen wird, da tritt Jesus zwischen Gott und mich. Und Jesus stellt sich vor mich hin und er verdeckt mich mit seinen ausgebreiteten Armen. Und er verdeckt den Riss, der durch mein Leben geht. Und alle Sünden, die auf meinem Leben liegen. Und ich verstecke mich hinter seinem Rücken, sodass Gott mich nicht, gar nicht sehen kann, sondern nur seinen eigenen reinen, sündlosen Sohn Jesus. Und dann sagt Jesus, Vater, du hast recht, der hinter meinem Rücken, der Theo Lehmann, der versteckt sich da, das ist ein Sünder, ja. Aber wir haben getauscht. Er gab mir seine Sünden und ich gab ihm meine Vergebung. Ich habe die Strafe für den schon längst verbüßt. Und deshalb bitte ich dich, lass ihn reinschlüpfen. Siehst du, das ist meine ganze Hoffnung. Darauf gründe ich mein Leben. Dass ich dann im entscheidenden Moment einen Strafverteidiger habe. Das ist meine ganze Hoffnung. Jesus, der hat versprochen, dann mein Verteidiger zu sein. Das glaube ich. Und wenn du willst, dass der mal im Gericht für dich mit eintritt, na dann tritt heute noch auf seine Seite. Wenn du fragst, wie du das machen kannst, wenn du dich Jesus anschließen willst, dann ist das ganz einfach. Du musst es ihm sagen. Das ist alles. Und das kannst du jetzt machen, wenn du das Gebet, was ich spreche, mitbetest. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen.